Herzlich willkommen beim Reichtumskongress. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich bin mit der Michaela Merten im Gespräch. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Dankeschön für die Einladung.
Michaela, du machst total viele Sachen und auch sehr unterschiedliche Sachen. Hast du Lust, dich mal vorzustellen?
Ich mache so unglaublich viele unterschiedliche Sachen und ich habe es gar nicht geschafft, die alle auf die Webseite zu tun. Also wer sich ein bisschen interessiert, natürlich meine Homepage michaelamerten.de. Ich bin, vielleicht kennen mich einige noch von meiner Schauspielzeit. Ich bin 25 Jahre Schauspielerin gewesen, habe dann auf dem Höhepunkt meiner Karriere mit 40 gesagt, das ist alles Lüge, ich will das alles nicht mehr haben. Das ist nicht für mich authentisch, ich kann mich damit nicht mehr identifizieren und habe dann angefangen, Bücher zu schreiben. Und mein allererstes Buch war zum Thema Wasser, also ich bis Masaru Emoto, all diese ganzen wunderbaren Kreisläufe mit Bewusstsein und Wasser und Energie habe ich geschrieben. Das wurde dann glücklicherweise ein Stern-Bestseller. Und dann habe ich jedes Jahr ein Buch geschrieben und habe mich auch jetzt sehr auf die mentale Gesundheit verschrieben. Also das heißt, ich mache positive Psychologie. Ich biete eben Glückscoaching an, mentale Unterstützung in Krisenzeiten auch. Arbeite ganz, ganz viel mit inneren Kindarbeit und mit Familienaufstellung. Also ich mache auch die innere Kindarbeit, also 1:1 über Zoom. Und ich mache die als Gruppenarbeit. Also ich mache auch Seminare über Zoom zum inneren Kind, Tagesseminare und Familienaufstellung geht auch über Zoom. Also ich mache jetzt im Moment alles online, werde auch in nächster Zeit alles online machen, weil ich sehr, sehr gerne reise und meinen Laptop irgendwo hinstelle und dann von dort aus. Es ist ja keine Arbeit für mich, sondern es ist ja meine Passion.
Genau. Ja, da sagst du was. Ich finde, das macht Reichtum aus, wenn ich das, was ich mache, wirklich gerne mache und nicht das Gefühl habe, ich muss das machen. Familien aufstellen. Ich glaube ja, dass Reichtum neben dem, dass es ein persönliches Thema ist, aber immer auch ein Thema im Feld, in der Linie, im Ahnenfeld ist. Wie ist das aus deiner Sicht?
Naja, das ist gar nicht mal so meine Sicht, meine Meinung, sondern ich habe ja ganz, ganz handfeste Ergebnisse. Also oft kommen eben Klienten und sagen, boah, also das mit diesem Reichtum, ich kann nicht manifestieren, ich kann es irgendwie nicht spüren, wieso kommt das nicht in mein Leben? Und da gibt es natürlich unglaublich viele Blockaden, ist ja klar. Also was erlaube ich mir? Habe ich ein Thema mit Selbstwertschätzung? Kann ich wirklich Geld annehmen? Ist Geld für mich schmutzig? Hat es eine Konditionierung? Wie wurde in meiner Familie mit Geld umgegangen? Und das beleuchten wir da natürlich auch. Und diese Aufstellung mache ich ja 1:1, also quasi ist eine ganz, ganz persönliche über Zoom, wo wir dann diese verschiedenen ganzen Komponenten aufstellen. Und ein Beispiel kann ich sagen von ganz, ganz vielen, das war noch, als eine Gruppenaufstellung möglich war, ein Bekannter, der eine Firma hat, eine sehr, sehr, sehr bekannte Firma. Und war immer so, wie soll man sagen, mit den Banken, so immer in diesem Kreislauf von wieder mal was bekommen, dann hat es irgendwie geklappt, dann gab es auch einen Umsatz und dann gab wieder runter und immer. Also das war 25 Jahre lang ständig ein Up und Down. Das ist natürlich irre anstrengend, unglaublich anstrengend, ermüdend. Und er kam zu der Aufstellung und hat gesagt, ich kann nicht mehr, ich will die Firma jetzt verkaufen, das hat jetzt wirklich keinen Sinn mehr. Und dann wurde das aufgestellt, also die Firma und Reichtum wurde aufgestellt. Und dann war das so, dass sein Großvater, der schon längst verstorben war, sein Großvater sich unglaublich aufgepumpt hat. Unglaublich aufgepumpt. Den musste man auf einen Stuhl stellen. Den Stellvertreter vom Großvater, der war so aufgeblasen. Den musste man auf einen Stuhl stellen, auf einen ganz, ganz hohen Stuhl. Und der hat regiert. Und der hat so nach dem Motto Unternehmertum, Firma, Geld, das ist alles meins. Ja, und er hat es niemandem gegönnt. Und jetzt ist der Enkel natürlich, also der im richtigen Leben, total eingegangen vor diesem Großvater, total eingegangen und kroch nur noch so, gar keine Energie auf dem Boden. Und dann musste man richtig mit dem Großvater verhandeln und sagen, guck mal, das ist dein Enkelsohn, dem gönnst du gar nichts. Und so. Und dann fing der an, so der Stellvertreter so zu gucken und Mitgefühl zu bekommen. Und dann fing das an, in eine Normalität zu gehen, ging runter, 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 bis er vom Stuhl absteigen konnte und ein Handshake mit ihm machen konnte, so nach dem Motto, ja, ich ich gebe dir auch sozusagen das Feld des Unternehmertums, des Reichtums, des guten Umsatzes. Ich gebe dir meinen Segen. Das war irre. Das hat eine Stunde gedauert. Eine Stunde, bis dieser Großvater von seiner Sturheit runterkam. So, und was passierte dann im richtigen Leben? Also Familienaufstand zu Ende. Und im richtigen Leben passierte Folgendes. Der konnte die Firma für 2 Millionen verkaufen, konnte den Kredit zurückzahlen und konnte sich komplett davon lösen, weil er einfach gesagt hat, so, und jetzt ist das Thema für mich gut. Und hat es, normalerweise hätte er das unter den Umständen nicht so irre gut verkaufen können. Aber es hat dann wirklich, wie so ein Glückszufall, hat es sich dann ergeben. Also Energiearbeit ist unglaublich effektiv, wenn man weiß, wie man sie fokussiert und worauf man seine Intention hinlenken soll. Und auch versteht, was das Feld antwortet. Wo oft fokussiert man, lenkt seine Intention hin, hat aber keine Ahnung, ist das jetzt das, was das Feld antwortet oder bilde ich mir das ein? Das sind ja so die Zweifel, die man hat. Ne? Aber wenn ich zum Beispiel jetzt sage, wir machen jetzt keine Aufstellung, wir gehen jetzt übers innere Kind rein, dann gucke ich natürlich mit meinen Klienten, wie ist bei deinen Eltern mit Geld umgegangen worden, was haben die für ein Geld-Mindset, was haben die dir vermittelt, muss man hart arbeiten für sein Geld, bist du es nicht wert, bist du der letzte Dreck unter dem Fingernagel, kannst du überhaupt was, bist du schlau genug und. Also da ist ja unglaublich viel Abwertung in der Erziehung drinnen, meist bei den meisten, die damit ein Thema haben. Und die wurden auch gar nicht zum Thema Geld hinerzogen. Also gibt es ja diesen berühmten Bestseller Rich Dad, Poor Dad. Mhm. Wir werden nicht hinerzogen, mit Geld umzugehen, sondern das ist sozusagen harte Arbeit, 1:1 und so. Und dass man da quasi ganz anders noch denken kann mit Geldvermehrung und so, das wird einem gar nicht beigebracht. Wann hat man schon das erste Konto, ne, wenn man erwachsen ist und so? Also wann weiß man, was Zinsen sind? Wann weiß man, was Steuern sind? Wie viel man überhaupt abgeben soll, wenn man Geld verdient? Wie viel soll für die Miete rausgehen? Wie viel soll für die eigenen Bedürfnisse rausgehen? Wie viel soll für die Weiterbildung rausgehen und so? Ich habe so eine Faustformel bekommen von meiner Mutter. Die hat gesagt, also die 100%, die du bekommst, ein Drittel ist für Miete und alles so. Ein Drittel ist für halt Essen und so. Und das andere ist für Weiterbildung und Investition in dich selber. Mhm. Und diese Faustformel habe ich übernommen und habe immer, auch als ich noch wirklich ganz, ganz wenig verdient habe, habe ich immer ein Drittel weggelegt für weiterführende Kurse, damit ich mich weiterbilden kann.
Ich finde, das ist cool, weil in den meisten meiner Kreise, als ich ein Kind war, da war es einfach überhaupt gar kein Thema. Da gab es nicht mal eine Faustformel, da gab es nichts. Also so. Ja, man hat es irgendwie so gemacht, wie die Eltern das gemacht haben. Wenn man denn Eltern hatte, die es konnten, hat man Glück gehabt und ansonsten sah es schnell leer aus, ne?
Schnell düster, ja, ganz schnell düster. Ja. Und meine beiden Eltern sind ja Künstler. Ah, wer kocht hinter dir?
Ich dachte gerade, Sekunde, Moment.
Ja.
Eigentlich kocht da niemand. Das ist meine Katze, die
das hier darf die auch.
Hier
das darf
poltert. Die
auch. Alles gut.
Oh Mann, mein Katzentier.
Ja, alles gut. Ja, also wenn man, also zum Beispiel wie ich, jetzt mit Künstlereltern aufgewachsen ist und dann sagt man, man will Schauspielerin werden, so mit 12, 13, 14, dann waren die natürlich überhaupt nicht glücklich, weil sie ganz genau wussten, was Sache ist. Ja? Das ist wirklich eine brotlose Kunst. Ja? Und ich habe da auch lange mit mir gerungen, um diese fast wie so ein Abschlussbefehl, Künstler sein ist brotlos, um diesen Abschlussbefehl aus meinem Kopf rauszukriegen und um auch höhere Gagen überhaupt zu verlangen. Das hat mich ja gestresst ohne Ende. Wenn mich jemand, früher wurde man ja angerufen, da gab es ja keine E-Mails. Und dann wurde man gefragt, was bekommen Sie denn pro Tag oder pro Monat oder pro Drehtag oder pro Take oder was auch immer. Und da hatte ich einen Kehlkopfverschluss. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Es fing an zu brennen und ich sage, ich habe darüber noch nicht nachgedacht, habe ich meistens gesagt und habe dann gesagt, ich rufe Sie noch mal an in meiner völligen Verzweiflung und Hilflosigkeit. Mhm. und habe viel zu lange an einem viel zu geringen Tagessatz gearbeitet, ganz viele Jahrzehnte noch, wo andere mit ihrer guten Frechheit einfach schon gleich das Doppelte verlangt haben.
Wow, das heißt, du kennst dich also in diesem Spektrum auch gut aus.
Naja, klar.
Du kannst das gut nachvollziehen, wie das ist, weil ich glaube, dass so langsam ist da ja auch so ein Umdenken. Als ich gesagt habe, ich mache diesen Kongress, war mir klar, ich will keinen klassischen, wir zaubern uns eine Milliarde aufs Konto, weil darum geht es einfach nicht, sondern es geht ja auch darum, eben auf so eine gesunde Weise mit dem eigenen Wert und der eigenen Arbeit ja eine gute Gage zu verlangen. Das finde ich einen ganz schönen Begriff dafür. Und zu sagen, so, das ist es wert und das brauche ich, damit ich diese Arbeit auch gut machen kann. So, dass alle einen Gewinn davon haben.
Ja, ja, klar. Ja, außerdem, also was mir geholfen hat, ich hoffe, dass das auch unseren Zuschauern und Zuschauerinnen hilft, ich habe mich dann an den Begriff marktüblich geklammert. Also als ich Coach geworden bin, dann habe ich rumgefragt, was verlangt ihr denn so? Und da war es ja von bis, ja. Und meistens war es eine zweistellige Summe, also unter 100 D-Mark, unter 100 Euro. Und ich habe mir gedacht, ich habe aber Moment mal, meine Ausbildungen haben ja Zigtausende gekostet. Ich bin ja J wie D hingereist, hingeflogen, Hotel. Die Coaches, die ich hatte mit der Ausbildung, haben sich gut bezahlen lassen, was ich auch total in Ordnung finde. Als ich das mir da so alles aufgerechnet habe, habe ich gesagt, das sind ja mal locker über 200.000, die ich über die 20 Jahre da so hingebracht habe, ja, überall. Und das kriegt man ja als Essenz mal in so einer Stunde mit. Und dann habe ich mir gedacht, was ist denn jetzt marktüblich? Was kann ich denn verlangen? Und habe ich mal an diesen Begriff habe ich mich dann hochgehangelt und habe geguckt, okay, was ist so die Mitte zwischen denen, die mir selber zu teuer vorkamen? Das fand ich dann unverschämt. Also zwischen den Unverschämten und den Armen, die nicht davon leben konnten, dass sie Coach waren, habe ich dann so im unteren Feld dann was Ordentliches gesucht und habe gesagt, also wenn sich jemand das nicht für sich vor sich selber leisten kann, für sich investieren, in sich investieren, dann hilft auch das Coaching kaum was. Weil wenn man nicht nur eine kleine Hürde hat, wenn man, also ich habe ja ganz viel hergeschenkt. Wir schenken ja immer noch, mein Mann Pierre Frank, wir schenken ja ständig Content her. Also YouTube, ne, Facebook, Instagram, überall irgendwie schenken wir ständig her und machen Webinare, bis der Arzt kommt, die wir herschenken. Und ich bin dann immer noch erstaunt, dass trotzdem wir 90% herschenken, dann immer noch so Kommentare kommen von Achtung, danach bekommt ihr eine E-Mail und da sollen die dann gibt es dann einen Hinweis auf eine Mitgliedschaft bei Happiness House. Und ich so, ja, zwingt dich jemand? Wirst du jetzt gezwungen dazu? Oder ist es einfach nur ein Angebot von vielen? Wenn dir jemand ein neues Waschmittel anbietet, sagst du ja auch nicht, jetzt schreibe ich aber da einen Kommentar bei Facebook unter das Waschmittel. Ja, wie könnt ihr mir das anbieten? Der ganze Algorithmus ist darauf auf Konsum eingestellt. Alles, was wir googeln, müssen wir jetzt hier 1000 Cookies ablehnen, damit wir nicht ständig, wenn ich habe bei Instagram, also ich habe ja mein Handy immer offen liegen und habe mit meiner Tochter gefacetimed. Und wir haben dann eine Parfummarke ganz oft wiederholt. Da brauchst du ja nicht gucken. Also 15 Minuten später gab es eine E-Mail mit dem Angebot dieser Parfummarke. Ja, das weiß man. Ja, warum sollte dann ein Coach, warum sollte Wissen nichts wert sein? Weißt du, was ich meine? Das ist so ganz interessant. Alles, was wir hier so haben, kostet Geld. Und da wird halt verstanden, dass man das kaufen muss, weil es halt was Handfestes ist, ja, ein Diktaphon und so. Aber Wissen ist doch auch unglaublich wertvoll, weil das ist ja der Shortcut, damit man überhaupt gar nicht erst, also ich gebe ja den Klienten so handfeste Tools, dass die gar nicht erst in die Pleite schlittern können, dass die gar nicht erst auf einen Typen reinfallen, der sie ghostet und dem sie irgendwie nach Namibia 10.000 Euro überweisen, weil sie den auf Facebook ihren Seelenpartner kennengelernt haben. Und weil sie mit dem irgendwie 3 Monate gewhatsappt haben, den aber nie getroffen haben im richtigen Leben, aber der gesagt hat, du, ich bin gerade in der Notlage, kannst du mir Geld überweisen? Und die dann sagen, oh Gott, ich dachte, das wäre der Seelenpartner. Das passiert meinen Klienten nicht.
Mhm. Also für mich, da muss ich auch echt sagen, da bin ich mittlerweile recht schnell. Ne, wer mir so kommt, sag ich, du, schönen Tag noch, wünsche ich dir das Beste. Aber das ist so ein Feld, wo ich finde, denke ich gar nicht mehr drüber nach. Ich glaube, dass es immer darum geht, eine Win-Win-Win-Situation zu schaffen. Ne, zu gucken, so wie können alle wirklich das Beste für sich haben. Und ich finde, gerade im Zeitalter von Informationsmarketing, wie das ja auch so schön heißt, geht es immer auch darum, wenn ich so viel konsumiere, ne, wenn ich mir dieses Webinar, jenes Webinar und merke, wow, das hat es mir gebracht, dann ist mein Bedürfnis auch zu gucken, wie kann ich da in Ausgleich kommen? Also auch aus diesem Gefühl von, ich habe genommen und dann will ich auch geben. Also ich gucke eigentlich eher immer, haben die irgendwie einen Spendenbutton oder ne, so, wie mache ich das, damit das, finde ich, ja auch gut in meinem System ankommt. Ne? Wenn Menschen so einen großen Mangel haben und denken, sie müssen immer nur haben, haben, haben und dafür möglichst nichts geben, das ist ja wie ein schwarzes Loch. Da, ne, wirkt das ja auch nicht, das entfaltet ja überhaupt nicht. Das, was du da an konstruktiver Energie reingegeben hast, ne? Also deswegen, ich glaube auch, dass dieses Ausgeglichenheit im Geben und Nehmen, dass das nicht nur in die eine Richtung so ist, weil dass wir alle mittlerweile ja ganz, ganz viel auch geben, das ist ja mittlerweile der Standard, ne? Dass du, wie du schon sagst, über 90% deines Wissens auch kostenfrei teilst. Ne? Da denke ich dann immer, ja, ist in Ordnung, ich mache das auch gerne, weil es mir immer um die Sache geht. Und dann freue ich mich einfach, wenn Menschen dann kommen und sagen, und wie finden wir die Waage andersrum so? Und ich finde es total spannend, dass du vorhin nochmal gesagt hast, der Großvater, auch wenn der schon tot ist, das ist ja das Beeindruckende in dieser Arbeit, dass Menschen, auch wenn sie längst weg sind, der infoenergetische Abdruck ist noch da und der ist wirksam und der ist veränderbar. Das finde ich.
Der ist veränderbar, aber erst muss man natürlich überhaupt wissen und es erstmal sacken lassen, dass die Vorfahren so unglaublich stark wirken. Mhm. Wenn man das nicht weiß, ja, oder sagen wir jetzt mal glaubt, dass das überhaupt stattfinden kann, dann denkt man sich, alle, die ist ja längst tot. Ja, die kann ja nichts mehr machen. Oder auch Vergebung oder so. Ja, man hat einen Fehler begangen, der beste Freund ist gestorben, man hat sich gestritten oder der Bruder und so. Und man kann ja nichts mehr tun. Man kann unglaublich viel tun. Man kann Vergebung, man kann verzeihen, man kann Versöhnung, man kann unglaublich viel in diesem ganzen Feld machen. Und ich habe dann auch immer gesagt, also ne, seitdem ich das weiß mit dem Feld, frage ich auch immer so, wer hat denn Geld gehabt in deiner Familie? Ne? Wer war denn reich? Meistens wissen das die Menschen nicht so. Die wissen dann, der ist gestorben oder war Kriegsgefangener oder was auch immer. Oder hat alles verloren. Und das ist ein gutes Ablesesystem, dass man einfach sieht, wie kann ich Geld in mein Leben einladen? Wir reden jetzt so viel über Geld, jetzt könnte man irgendwie wieder mal missverstehen, es geht uns nur ums Geld. Tut es gar nicht. Null. Null. Ja, wenn mich meine Klienten mit Schinken, Eiern und Gemüse und Obst bezahlen könnten und ich meine Miete auch mit Schinken, Eiern, Gemüse und Obst bezahlen könnte, dann würde ich gar kein Geld brauchen. Ja, aber leider ist das nicht mehr so. Früher wurde man ja in Schinken, Gemüse und Obst bezahlt und da hatte man auch sein kleines eigenes Häuschen, was man sich selber gebaut hat oder was man von Oma und Opa geerbt hat. Jetzt ist es ja, sind wir in einer westlichen Zivilisation, wo ja das Geld so weggelaufen ist, dass sich ja keiner mehr irgendwie eine Eigentumswohnung leisten kann. Und weißt du, was das Überraschendste ist? Das Land, es gibt ja so ein Ranking, das Land, wo die Leute am wenigsten Eigentum besitzen, pro Bevölkerungskopf, also die Ratio. Was glaubst du, wo ist das Land, wo die wenigsten Leute sich eine Eigentumswohnung leisten können? Rate mal.
Deutschland.
Schweiz?
Die Schweiz? Ja. Nein. Echt? Ja? Das überrascht mich.
Weißt du, wo die meisten Leute etwas besitzen?
Spanien?
Rumänien.
Okay.
Interessant, oder?
Absolut.
Ja, so, wie kommt das? Also, je mehr, das ist jetzt meine Interpretation, Je mehr wir von der Familie abgespaltet sind, desto mehr sind wir von unserem Reichtum abgespaltet, von unserem emotionalen Reichtum. Wir Menschen brauchen Tribes, wir brauchen unsere Familie. Wir brauchen ein gutes Verhältnis zu unseren Eltern und wir brauchen ein gutes Verhältnis zu uns selbst und ein gutes Verhältnis zu unseren Kindern. Das alles lässt uns erfüllt sein. Das macht uns happy und dann können wir auch das Brot teilen. Wir teilen, ne? Keiner hat mehr als der andere und dann ist es so. Jetzt die westlichen Länder sind komplett, ne? Die vererben ja dann gar nicht mehr, die streiten. Dann sagt aber die Tante, ne, dann spende ich es ein Tierheim, auch fein. Aber dann, warum nicht der eigenen Familie wieder zurück? Die eigene Familie hat doch auch alles dafür getan, dass es allen in irgendeiner Form gut geht. Nein, wenn wir alle so abgespaltet sind voneinander, dann gibt keiner mehr dem anderen in irgendeiner Form ein Reichtum. Weder emotional, noch mit seiner Liebe, noch mit seiner Compassion, mit seinem Mitgefühl, mit seinem Vergeben, mit seinem Handshake, mit seinem Okay, vergeben und vergessen, lass uns wieder Mensch sein. Wir haben das Menschsein verlernt, das heißt den Urreichtum, den wir haben, verlernen wir gerade im großen Kino. Ja, der geht gerade komplett den Deist darunter. Und die, die den Tribe kennen und in ihrem Tribe verbunden sind, die haben unglaublichen Reichtum. Ein Beispiel, die Amish People. Werden viele gar nicht auf dem Schirm haben. Die Amish People sind in Amerika, sagen wir mal, sehr, sehr religiös. Ich kenne auch die Religion nicht, aber ich weiß, wie sie leben. Die leben noch so wie vor 150 Jahren. Kann man sagen, na, das muss ich jetzt nicht haben. Ich will schon gerne eine Waschmaschine haben und eine Geschirrspülmaschine und so. Aber das hält einen ja nicht davon ab, emotional verbunden zu sein. Ne? So, aber die Amish People, als diese Lockdown war, die haben auf gar keinen Fall aufgehört, ihre Messe zu feiern, sich in den Community Halls zu treffen und in der ganzen, mit allen Generationen zusammenzusitzen in all ihren Community Halls. Und ihre Messe ist so, dass sie trinken das Blut Christi aus dem gleichen Becher. Das heißt, auch als die ganze Nummer war, haben sie immer ihre Messe gefeiert und haben immer alle aus dem Becher getrunken. Die haben erwiesenermaßen die ganze Nummer in 3 Monaten mit ganz, ganz wenig Leuten, die früher gegangen sind, als vielleicht gewollt oder geplant, ganz wenig Leute. Und bei denen ist die Herdenimmunität durch. Durch. Und natürlich alle ungeimpft. Also ich sage nur, es gibt verschiedene Formen. Und die Form ist für jeden und ich respektiere jede Form. Aber jeder soll auch bitte meine Form respektieren, wenn ich die anderen auch respektiere. Und der wahre Reichtum, der ist für mich, liegt in der Familie, in der Liebe, in der Toleranz, in dem Respekt. Weil wenn ich etwas nicht respektieren kann, dann kann ich es nicht lieben. So, wenn ich nicht lieben kann, kann ich nicht reich sein. Dann liebe ich vielleicht das Geld, das sind ein paar Nullen mehr auf dem Konto, als alle anderen haben. Aber wenn ich nicht glücklich bin, bin ich nicht reich. So, klingt alles super nach Klischee, super nach Postkartensprüchen, aber jeder, der wirklich weiß, was es bedeutet zu lieben, und geliebt zu werden und bedingungslos geliebt zu werden und bedingungslos zu lieben, egal was kommt, in guten und in schlechten Zeiten, der hört mich, weil das ist vom Herzen. Das ist nicht, wir müssen noch jetzt irgendetwas ranschaffen und dann ist das meins und dann teile ich das nicht. Sondern das ist etwas, was, auch wenn die biologische Familie spinnt und man sich mit der nicht zusammentun kann, what the heck, dann sucht man sich eine Wunschfamilie, eine Freundefamilie, ja, eine Seelenfamilie, eine Seelengeschwisterfamilie. Und dann geht man, und das ist für mich die Zukunft, das ist der Reichtum für mich der Zukunft, dann geht man in Communities. Dann lebt man vom Land in Liebe und Achtung und Respekt vor Mutter Erde. Man dankt dem Boden, der einen nährt. Man vergiftet den Boden nicht, der einen nährt, sondern man dankt dem Boden, der einen nährt. Und. Man ist viel, viel bewusster und viel simpler. Ich habe natürlich auch die ganze Nummer gehabt, mit, als ich berühmte Schauspielerin war. Ja, dann musst du diese Handtaschen haben und diese Schuhe und das musst du da haben und das musst du, da kannst du nicht zweimal das gleiche Kleid anziehen am roten Teppich und so. Ich habe das alles erlebt. Und ich habe jedes Mal natürlich Schmerzen, wenn ich ein ganz tolles Kleid anhatte und es hatte ganz viele Perlen drauf und ich wusste, das haben kleine indische Kinderhände genäht. Und deswegen, ich habe das irgendwann mal nicht mehr ausgehalten. Dieses vollkommene illusorische, da ist das Leben angeblich und da gucken wir nicht hin. Das habe ich, das ist einfach nicht, das habe ich nicht mehr gepackt. Und durch mein Wasserbuch habe ich ganz, ganz viel mit der Wasserstiftung zusammengearbeitet. Wir haben Brunnen gebohrt, wir haben Wasseresel gezahlt und gespendet, damit die Frauen nicht 10 Kilometer zur nächsten Wasserquelle müssen. Durchschnittlich muss ja eine Afrikanerin jeden Tag 10 Kilometer hin und 10 Kilometer zurück, um dann die Wasserquelle zu kommen. Und dann ist die immer noch verseucht. Es ist ja nicht so, dass die hier Mineralwasser spendet, sondern das ist immer noch eine sehr verseuchte Sache. Also ich denke, jede Krise ist selbst gewählt. Die Art und Weise hatten wir jetzt nicht auf dem Schirm. Aber es ist alles sehr offensichtlich, wie außer uns wir leben. Und wie mehr wir jetzt in uns wieder zurückkehren sollten. Das ist jetzt mein Statement, meine Meinung. Und ich gucke, dass das irgendwie so authentisch wie möglich, dass ich das machen kann und helfe meinen ganzen Wunschfamilien, Seelenfamilien, Freunden und natürlich meiner eigenen Familie einfach mit, okay, wie schaffen wir das? Wie wuppen wir denn das Ganze jetzt? Wie bauen wir aus den Trümmern, die jetzt gerade in Trümmern fallen und noch weiter fallen werden, wie bauen wir aus den Trümmern etwas Neues auf, eine Welt, die sich gehört. Weißt du, ich finde das alles unlauter, was passiert. Ich finde das alles höchst unethisch, was passiert. Und wir brauchen wirklich eine neue Form von Ethik und Bewusstsein. Und wenn ich auch dabei hops gehen sollte, das weiß keiner. Ja? Aber wenigstens mache ich das, was ich tun kann jeden Tag.
Also ich finde es kein bisschen kitschig und auch kein bisschen nach Postkartensprüchen. Ich hatte mehrfach so einen Schauer über den Rücken laufen. Nennt das ja auch schon mal gerne Wahrheitsschauer. Ne? Und ich fühle, dass es wahr, wenn ich damit in Resonanz bin. Also mich schauert es regelmäßig, wenn du sprichst, weil er spricht mir aus der Seele. Ja, das würde ich so unterschreiben.
Ich hoffe, wir können damit ganz, ganz viele wundervolle Menschen berühren, denn wir sind alle berührbar. Ja, also wenn wir durch die Angstmauer durchtreten, wir wissen, wo unser Herz ist.
Ja.
Wir wissen, was die Wahrheit ist. Und das Wichtigste ist, aus der Angst rauszutreten. Ich denke, wenn es einen Job gibt, den wir alle leisten dürfen, ist, aus der Angst rauszutreten. In die Lösung gehen. Okay, was baue ich? Was kann ich in meinem Wirkungskreis machen? Okay, der Wirkungskreis wird kleiner. Okay, was kann ich tun? Was kann ich tun? Ja, so, das geht. Es geht alles. Mhm.
Ja. Also ich glaube auch, dass es zumindest für einen Teil von uns genau darum gehen wird, in konstruktive, selbstgewählte Gemeinschaften zu gehen und darin sich verwirklichen zu können. Ich bin vor mittlerweile fast schon 20 Jahren nach Korsika in so eine Gemeinschaft ohne Strom auch gezogen und habe da Selbstversorgung praktiziert und hatte immer das Gefühl, das mag ja nach außen verrückt aussehen, aber ich weiß, dass das meine Absicherung ist. Das, was ich da gerade lerne, das gibt mir ein Gefühl von Sicherheit. Und gerade jetzt entspannt es mich halt auch. Mhm. Ich habe hier meinen Topfgarten. Ich kann ja nur staunen, was alles so aus dem Topfgarten zu ziehen geht, weil es mir auch um die Energiequalität meines Essens geht. Ne? Das ist nicht nur, ob das formal bio ist oder nicht, sondern ich weiß einfach, wenn ich schon den Samen, den ich in der Hand habe, liebe, weil mich das so berührt ist, denke, boah, was da so draus wird, dann macht das einen Unterschied für mich. Mhm. Und ich glaube, dass wir, wie du es gesagt hast, uns genau dahin orientieren werden. Viele, von uns. Also wo ich so um mich herum gucke, gibt es da ganz, ganz viele Pflänzchen, die gerade anfangen zu wachsen. Menschen, die sich jetzt finden, die miteinander überlegen, wie kann das denn gehen? Wie kann das gut gehen?
Ja, und ja. Das ist Reichtum. Das ist es wert, jeden Tag aufzuwachen und zu sagen, oh, wie schön, jetzt gehen wir. Und dann am Abend machen wir ein Lagerfeuer und dann grillen wir gemeinsam. Und dann ist Hund, Katz und Kind und Kegel alle da und wärmen sich am Herzen, weißt du? Das ist ganz was anderes. Und wir wissen alle, ich meine, jetzt bin ich ja auch schon 57, ich weiß einfach, dass ich nicht mehr so viel brauche.
So. Ja.
Was brauchen wir denn wirklich? No? Und wenn wir einfach nur das teilen würden, was wir nicht brauchen, das wär großartig. Was ja tibetische Mönche ja machen, also die haben nicht mehr, als was sie brauchen. Und wenn sie dann durch die Lande ziehen, bekommen die ja viel geschenkt. Ne? Das geben die sofort weiter, weil sie es nicht brauchen. Ja, so.
Ich bin echte Anhängerin des Minimalismus. Das ist wohl tatsächlich so.
Ja,
weil
klar.
Ich finde, es macht das Leben auch leichter, wenn ich nicht so viel materiellen Ballast mit mir herumtragen muss. Wobei ich merke bei dem Thema Reichtum, also ich habe überhaupt angefangen, mich damit zu beschäftigen, als mir klar wurde, wenn ich Land kaufen will, weil ich daraus einen Paradiesflecken erschaffen lassen möchte, weil ich erschaffe den ja nicht, ich schaffe nur die Rahmenbedingungen, indem es sich dann selbst erschafft, dann geht das nicht anders. Also ich für mich habe so gemerkt, ich komme da nicht raus mit, ich gehe auf meinen Berg und meditiere da den Rest meines Lebens. Das tut's nicht. Meine Aufgabe ist, genau mich damit zu beschäftigen und auch zu lernen und zu verstehen, wie geht das denn? Wie geht denn eine gute finanzielle Bildung, wo es immer ein Win-Win gibt? Wo es eben nicht mehr darum geht, zu gucken, wie kriege ich das meiste oder mein Tribe, sondern wie können wir eine Situation schaffen, in der alle, weil wir auf einer Ebene auch eins sind, alle miteinander da gut durchkommen, so in so einem Bewusstsein mich dann um Geld zu kümmern. Ich irgendwann gedacht habe, das macht keinen Sinn, es denen zu überlassen, von denen ich finde, sie gehen nicht gut damit um. So.
Ja, absolut. Und auch das Mindset kann man natürlich auch sehr gut ihm Argumente geben und sagen, du, wenn ich viel Geld habe, dann kann ich ja damit noch mehr Gutes tun. Mhm. Ja, wenn ich aber ständig beschäftigt bin, wo kommt die Miete her, dann kann ich keine Zeit haben, irgendwie eine Charity zu machen oder unterstützen. Mhm. Oder so. Also ich denke, Geld ist ja sowieso nur Energie, die ist ja total neutral. Das ist ja nicht etwas, was, ne, die, so. Ja, also das ist das, was zählt. Und du hast ja dann hohes Wissen dir angeeignet in dieser Community. Zentrum oder wo. Du weißt ganz viel wahrscheinlich, wie man was anbaut und wie man Feuer macht und all diese ganzen Geschichten.
Ja, wir haben da ohne Strom gelebt und das war, ja, wie du schon sagst, ne? Wir hatten halt jetzt nicht jeden Abend Lagerfeuer, aber wir hatten halt ein Feuer im Gemeinschaftszimmer, so. Weil das natürlich nicht Sinn macht, dann, dass jeder in seinem einzelnen Eckchen sitzt.
Nee, genau.
So, dann sitzt er halt zusammen, ne? Das ist wärmer und irgendwann gehst du halt mit Wärmflasche ins Bett. So.
Ja, genau. Und dann kannst du schweigen oder quatschen. Kannst du machen, was du willst. Ja, genau. Ach, wie schön. Costa Rica.
Korsika.
Da war ich noch nie. Genau, ich war in Costa Rica, aber nicht in Korsika.
Ja. Also es war für mich eine total wichtige Zeit, auch dieses Gemeinschaftserleben, dieses sich so, wir hatten halt wenig oder eigentlich so gut wie keine von außen gegebenen Regeln, außer die, die es staatlich und sonst gibt. Und wir haben ganz, ganz viel miteinander aushandeln müssen. Das war auch so der Plan, ne? Und das war mitunter sehr herausfordernd in einer Selbsterfahrungsgemeinschaft, wo alle mit ihren Geschichten da sind und sich das aller Orten entfaltet, entpackt, was da sonst so unterdrückt unter der Bodenwelle so ist. Mhm. Es gab Tage, wo ich gedacht habe, warum habe ich das gewollt?
Und aber das ist ja klar. Ja, aber das menschelt ja. Also, aber da kann ich dir garantieren, das ist in der Firma genauso. Also, da
brauchst du jetzt
nicht sagen, oh, das ist nur Community, wir diskutieren uns ein, sondern das ist in der Firma genauso. Und genauso, wo man sagt, was ist das denn für ein Kindergarten? Was habe ich das gebraucht? Und.
Genau. Aber ich fand halt, der Unterschied war, es war halt dann entpackt. Das war so in einer Firma oder in so Arbeitszusammenhängen ist das ja ganz oft so, dass es so eine freundliche Fassade gibt und darunter gärt das. Und ich fühle das ganz genau, dass da irgendwas nicht ausgesprochenes ist, irgendwas ist, was aber trotzdem das Feld bestimmt, wie so ein gestorbener Großvater. Irgendeine Macht ist da aktiv. Und es gibt aber keinen Rahmen, in dem das besprechbar wäre. Insofern war mir das in der Gemeinschaft leichter, weil es da den Rahmen dafür gab. Da gab es immer einen, du, ich habe da gerade ein Thema, hast du Zeit, hast du Platz oder wann können wir darüber reden? Und das war einfach was, was mir total gut getan hat, um einfach auch einen konstruktiven Umgang mit all dem, was da so ja eh immer im Feld ist und was sich auch bewegt, um das zu lernen. Wie kann ich damit umgehen, ohne es zu unterdrücken, aber auch nicht in dem, dass ich den Nachbarn einfach die Schippe auf den Kopf haue, sondern so, wie finde ich da so einen, ein konstruktives Miteinander? Wie geht es, das zu entwickeln? Das hat mich damals sehr beschäftigt. Und
hast du denn einen Plan, das jetzt noch, sagen wir mal, woanders neu für dich aufzubauen? Oder was ist dein Plan?
Ich bin im Moment sehr offen zu gucken, gibt es Menschen, mit denen das passt. Wenn das passt, bin ich da gerne bereit, mich da wieder anzusiedeln. Gleichzeitig verfolge ich aber auch das, was du vorhin auch so ein bisschen beschrieben hast, so digitales.
Ja, warte. Mhm. Das Einzige, was man nicht ausschalten kann, ist FaceTime.
Das ist allgemein.
Ja, aber also du überlegst so, wenn es passt mit Leuten.
Genau, dass ich mich da ansiedle und ansonsten finde ich dieses digitale Nomadentum, wie das mittlerweile heißt, ne? Auch viel unterwegs sein zu können und von allen Orten, die ich unbedingt gerne noch erleben würde, von da aus dann zu arbeiten. Das ist was, was ich auch sehr, sehr anziehend finde. Und gleichzeitig das zum Beispiel in den Wintermonaten und dann so Frühjahr, Sommer, wenn es auch wirklich ums Pflanzen und Anbauen geht, dann auch gerne hier in Deutschland und dann auch in einer wie auch immer gearteten Community. Ich habe mir einen großen Traum erfüllt. Ich habe mir einen Wagen, einen riesigen Wohnwagen gekauft und bin auch wirklich aus der Stadt rausgezogen. Und das ist schon was ich sehr befriedigend finden kann.
Super.
Und immer wenn ich so den Kopf so dicht kriege oder merke, es wird energetisch gerade so eng, wie es ja im Moment häufig mal eng wird, dann hilft mir immer total, wirklich rauszugehen und mit den Pflanzen zu sein. So, dann fahre ich wieder runter und ich erinnere mich, ach stimmt, Erde ist unten, Himmel ist oben, ah ja, so, dann kommt mein System auch wieder zur Ruhe.
Ja. Natur ist ja überhaupt Reichtum pur. Also wenn man einfach sieht, was die Bäume da einfach immer wieder ihre Blätter, immer wieder Früchte, immer wieder den Kreislauf und immer wieder noch mehr und noch mehr und weiter wachsen, das ist ja gigantisch. Die haben ja eine Evolution, also die Natur und die Evolution ist ja genial. Ne?
Sag mal, mich hat das vorhin schon beschäftigt. Wie machst du Aufstellungen über Zoom? Also ich kenne alles Mögliche über Zoom, aber Aufstellungen finde ich spannend. Wie?
Ja, das geht natürlich jetzt nicht in der Gruppe. Ne? Das geht nicht in der Gruppe, sondern das geht ja so einzeln. Mhm. Und dann stelle ich halt die Fragen, die eher, sagen wir mal, in familiensystemische Fragen sind und nicht jetzt sozusagen Coaching-Fragen mit Mindset oder so, sondern da reden wir dann wirklich ganz, ganz viel über Geschwister, über Vater, über Mutter, über Großvater, alles, was sie noch weiß und all diese, oder er noch weiß, die gesamten Geschichten. Und dann wird das aufgestellt. Und du kannst es machen mit kleinen Figuren. Ja, aber man muss natürlich schon sehen, den Tisch muss man dann schon sehen. Oder ich lasse es auch malen. Und dann zeigt sie mir das Blatt. Und dann male ich es für mich nochmal auf und dann spüre ich dann intuitiv rein und sage, okay, und was sagt der, was sagt der, was hörst du, was spürst du und so. Sehr, sehr spannend.
Wow, das klingt echt gut. Ja. Das klingt mega. Machst du eigentlich mit dem Pierre zusammen im Moment auch noch?
Ja, wir machen ja Happiness House zusammen. Mhm. Also wir haben ja eine Coaching-Plattform, das ist eine Akademie mit Community. Mhm. Und die Mitglieder sagen, also das rettet ihnen gerade wirklich mehr oder weniger das Leben, weil sie sagen, sie sind ganz einsam da, wo sie sind. Und wir haben ja jeden Sonntag Community-Frühstück und dann sehen wir uns über Zoom, dann können wir uns Fragen stellen und quatschen und Müsli essen und so. Und wir teachen auch, der Pierre und ich, wir teachen dann auch. Und wir haben immenses Repertoire an Online-Kursen, die da auch in der Akademie drin sind. Mhm. Und das ist eine Flatrate. Also das heißt, wir sind Netflix für Persönlichkeitsentwicklung, wenn du so willst.
Cool. Ne?
Ja, ja, genau. Und dann hast du quasi, da hast du einen Monatsbeitrag. Geil. Und der ist wirklich, also ein Cappuccino ist teurer. Unsere, also ein Euro pro Tag, wenn du ein Euro pro Tag, mhm, in dich selber investierst, hast du eine unfassbar hunderte von Stunden von Kursen, Video-Teachings, Workbooks, Affirmationen, Meditationen, also über 120 Meditationen mit mir. Also, wie gesagt, wie Netflix für Persönlichkeitsentwicklung.
Wow, das klingt echt spannend.
Ja, macht riesig Spaß und hilft halt auch sehr. Also unterstützt die Leute sehr, sehr, gerade in dieser Zeit, weil sie kommen nicht weg, kommen nicht raus. Und die Spaltung ist ja so stark, es findet ja kaum jemand irgendwie Gleichgesinnte oder alles schrumpft ja zusammen. Ne? Mhm, die vielen, ja, vielen Freunde schrumpfen auf so eine Handvoll. Und viele sagen, oh, ich kann mit niemandem eigentlich mehr drüber reden. Und dann sagen sie, ja, Happiness House war das Beste, was mir passieren konnte. Dass man sich einfach jedem Endgerät halt mit dem Handy, auch mit dem Pad oder so einfach einloggen kann und sagen kann, oh, wie geht's euch? Wie das? Und so und dann so. Und Freunde sich auch dann auch besuchen und finden und so. Ist ganz schön.
Das klingt großartig. Wie ist denn das bei euch? Plant ihr auch so gemeinschaftlicher, familiärer? Wie lebt ihr? Wie wollt ihr?
Ja, also ich wollte ja immer so eine Community haben, immer schon. Mhm. Also nicht ich habe ja dann keine, sondern sozusagen Community mitgestalten oder mit aufbauen. Und ich wollte immer ein Zuhause machen für Menschen. Und interessanterweise ist Happiness House zuerst gekommen. Das heißt, die digitale Community ist zuerst erschienen. Und jetzt überlege ich, okay, wo könnte man eine im richtigen Leben eine Community hinbauen? Da braucht es halt auch Abundance. Da braucht es natürlich einen Finanzier, da braucht es einen Investor oder einfach Philanthropen, der sagt, okay, ich will da mit dabei sein und ihr habt andere Expertisen. Meine Expertise ist nicht Content, aber Geld oder Finanzierungsmittel. Und da muss man einfach mal schauen, wie das funktioniert. Aber das wäre schon meine ideale Welt. So ein Happiness House Community im richtigen Leben.
Ja, das klingt großartig.
Wobei ich ungern diskutiere, muss ich dir sagen. Ich bin nicht so, also dieses ständige Sitzen und Diskutieren wie jeden. Also wenn immer eine Laus über die Leber läuft und das muss immer diskutiert werden, da werde ich gleich ganz schnell sagen, Leute, bleibt mal praktisch. Neurosen haben hier nichts verloren.
Ich habe das ja viele Jahre, also von Grund auf quasi erlebt, ne? Wie das ist, wenn du, ne? Und irgendwann gab es so einen Punkt, wo ich gesagt habe, ja, wer das braucht, das ist total in Ordnung. Und ich gehöre zum Praxisteil, weil ein Rosenkohl, wenn er nicht gesät, nicht pikiert und nicht gepflanzt wird, dann wird das nichts. Dann sitzen wir hier im Winter und so. Mhm. Deswegen, kann man alles machen. Ich persönlich halte das ganz oft auch gar nicht für so notwendig. Ich denke, es gibt konstruktive Reformen, sich Aufmerksamkeit zu schenken. So?
Mhm. Ja, absolut.
Also da wäre ich eher zu begeistern für, wir machen eine Runde, in der wir uns alle nochmal Liebe und Aufmerksamkeit widmen. So, da bin ich sofort dabei, das kann ich total gut. Aber so unselige Diskussionen, da lasse ich mich in der Regel gar nicht mehr so von ansprechen, ja, und denke dann immer, du, ich gerade nicht.
Ja, genau. Genau.
Nee, da sind wir ganz beieinander. Nee, aber ich glaube auch, dass das Gemeinschaft für mich bedeutet, dass da selbstständige Menschen sind, gleichsam Selbstständige. Ne? Das ist kein, wer ist hier eigentlich die Gemeinschaft? Weil die Gemeinschaft ist dann immer zuständig für, man weiß es auch nicht, mhm, und am Ende passiert es nicht. Sowas kann mich unglaublich anstrengen. Deswegen ist für mich so ein, ich wünsche mir eine Gemeinschaft in Form von, ich mache mein eigenes Ding vollkommen selbstständig und autonom und suche auch andere, die das schon tun und dann von da aus zu gucken, wo macht es Sinn, Sachen gemeinsam zu machen und wo macht es Sinn, sich zu unterstützen, sich zu ergänzen. Aber ich brauche nicht mehr so ein Gemeinschaftsfamilienersatz-Kuschelnest. So.
Ja, genau.
Ne?
Ja,
ich bin
die selbstermächtigte Menschen, genau.
Genau, genau, die auch vollkommen eigenverantwortlich sind. Das ist mir so eine gute Basis. Ne? Wenn dann Menschen selbstständig sind und ihr Ding machen und gucken, wie so ihr Leben einen guten Verlauf nimmt, von da aus gibt es viele konstruktive Miteinandermöglichkeiten.
Genau. Ja, das sehe ich genauso. Ja, also das ist so mein Beitrag zum Reichtum und Abundance.
Großartig. Hast du noch einen Beitrag zum Thema Freiheit?
Ja, Freiheit, die gibst du dir selber. Die fängt halt im Kopf an. Ne? Und wir haben halt so viel Konditionierungen und sind so erzogen worden und so, wir haben uns so viele Meinungen von anderen Leuten reingepfiffen und haben ein Konstrukt gemacht. Und dieses Konstrukt wird einfach zu einem Selbst. Das verselbstständigt sich irgendwann. Das ist die Thematik, ja. Man hat dann ein Sammelsurium, was man sich zusammengeklaubt hat, und dann denkt man, das ist das Leben. Und will dann auch, dass man Recht hat. Also Recht haben ist ja so die Geißel der Menschheit, finde ich. Weil dann trifft man sich mit anderen, die haben eine andere Meinung. Und dann gibt es eine Meinungsverschiedenheit, wie das Wort schon schön sagt. Du hast eine Meinung, das ist eine verschiedene Meinung. Aber dann will immer der eine oder der andere Recht haben. Und dann ist wieder alles unfrei. Weil entweder der eine gibt nach, fühlt sich scheiße und sagt, sie, was war denn das jetzt? Also den brauche ich nicht mehr treffen. Und der andere sagt, ich bin der Gewinner, ich habe Recht gehabt, jetzt habe ich es ihr mal richtig gesagt und gezeigt, jetzt bin ich toll. Und dann denke ich mir, was ist das für eine Dynamik? Ne? Das habe ich jetzt sehr klischeeartig erklärt. Aber Freiheit ist für mich, beginnt wirklich erstmal in, was denke ich, was ist Illusion, was rede ich mir ein, was ist die Konditionierung, was sind die Blockaden, wo sind die Zweifel, wo sind die Ängste, bin ich selbstbestimmt, bin ich fremdbestimmt? So, wenn man da mal drauf kommt, wie viel Fremdbestimmung ist in einem drinnen und wie viel Selbstbestimmung ist in einem drinnen, dann kann es sein, dass man ziemlich schockiert ist. Ne? Ich war mal mega geschockt, bin es immer, aber im Moment ist man ja noch im System, als ich erfahren habe, dass wir Frauen 8 Monate nur für die Steuer arbeiten und nur 6 Monate für uns, war ich sprachlos. Und das war ausgerechnet eine Matheaufgabe. Ich war sprachlos. Ich bin überhaupt über vieles sprachlos, über diese Nicht-Equal-Pay und all diese ganzen Geschichten. Und dann habe ich mir gedacht, großartig. Das heißt, was mache ich jetzt eigentlich? Wofür mache ich das? Was soll das eigentlich, das Ganze? Jetzt kommt man da nicht raus, natürlich, aber ich finde es immer noch sehr unlauter. Ich finde es immer noch sehr nicht in Ordnung. So, und da muss man sich einfach überlegen, okay, das ist der Wirkungskreis, der einem gegeben wird, der einem gelassen wird. Und wie kann ich meinem Leben mehr Qualität geben? Weil das andere kann ich nicht, da kommt man nicht raus. Ja, aber wie kann ich, wenn ich mich ständig ärgern würde, dann vergifte ich ja mein System. Also dieses ständige Geschimpfe gegen was auch immer uns fremdbestimmt, dieses ständige Geschimpfe hält uns ja unfrei. Und dann kann ich immer noch sagen, okay, dann ist das nun mal so, dann mache ich das, was zu tun ist, aber die restliche Zeit ist meine kostbare Lebenszeit. Und da kriegt ihr weder einen Gedanken von mir, noch ein Gefühl von mir, noch meine Zeit. Das ist für mich Effizienz, ne? Wenn man in diesem Rahmen sich bewegt. Weil die Gesellschaft ist die Gesellschaft und die Struktur ist die Struktur. Wenn ich die Struktur nicht haben möchte, dann muss ich halt auswandern. Wie du das gemacht hast, bist ausgestiegen, bist ausgewandert, hast eine andere Struktur angenommen und hast dich in dieser Struktur zurechtgefunden. Und irgendwann mal hast du gesagt, so, und jetzt ist auch das rum ums Eck, jetzt mache ich mir eine andere Struktur. Das heißt, die Freiheit zu haben am Ende des Tages, was ist sie wirklich? Also entweder ist die Freiheit, ich gehe, wann ich gehen möchte, ja, wie die buddhistischen Mönche, wenn die sagen, ach, rum, dann haben die eine Atemtechnik, die sie so die Herzrate so runterbeamt, dass sie in paar Stunden, Tagen gehen. Einfach den Körper da lassen wie eine Hülle und gehen. Das erfordert natürlich ein hohes Bewusstsein, natürlich auch wenn man so mal Training über viele, viele Jahre, ist sicher nicht für jeden. Aber das finde ich sehr faszinierend, dass man die ultimative Freiheit hat und sagen kann, okay, jetzt steige ich aus. Ohne Drama. Völlig ohne Drama, weil mit Drama aussteigen macht Karma. Und dann muss man genau da wieder anfangen, wo man gegangen ist. Na, wir reden jetzt nicht von Drama, sondern wir reden von bewusstem, bewussten, multidimensionalen Wesen. Wer bin ich? Wer bin ich wirklich? Wo bin ich wirklich? Wo gehe ich wirklich hin? Und wo findet das wirkliche Leben statt? Und da sind wir noch nicht uns ganz einig alle. Würde ich mal so kryptisch sagen.
Mhm. Ja. Ja, das glaube ich auch. Ja, mein Blick auf die Uhr sagt, es ist Zeit für die letzte Frage. Gibt es was, was dir noch ganz wichtig ist, was du sagst? Ja, das würde ich gerne noch mitgeben.
Ja, ganz wichtig ist mir, bleibt in eurer Kraft. Denkt nur positive Gedanken. Spürt nur positive Gefühle. Schaut, dass das Budget des Tages an Gedanken und Gefühlen und Taten, dass das zu über 70-80% positiver Natur ist, weil die 20-25% Ängste, die haben wir alle, die kommen immer wieder hoch. Ja, die können, das kann man auch nicht verhindern. Man kann nicht denken. Aber wenn ich einen zweifelhaften Gedanken habe, wenn ich Angst habe, dann ist es leider so wie ein Magnet. Ein vergifteter Gedanke zieht den nächsten nach und dann ist man schon wieder mit dem Karren nach unten zu fahren. Und dann kann man sich eigentlich nur noch die Kugel geben am Abend oder einen Wein trinken oder was auch immer. Und da sage ich, wegbleiben von der Abwärtsspirale. Immer gucken, Abwärtsspirale fängt gerade an zu laufen, besonders am Abend, besonders wenn es dunkel ist oder im Winter auch. Sofort in die Aufwärtsspirale. Also, schöne Musik, gleich morgens. In den Burnout-Kliniken wird übrigens, meine Arztkollegen sagen das, erzählen mir das oft, wird verschrieben, dass man morgens anfängt mit Witze. Witzebücher lesen, Witzefilme gucken, damit man überhaupt wieder anfängt zu lachen, damit überhaupt das hier, da oben, überhaupt versteht, es gibt auch noch Humor. Ja? So. Das heißt, Witze, lustige Sachen angucken, sich nur mit Positivem beschäftigen, das Negative kommt sowieso durch die Hintertür. Die muss man nicht extra nochmal aufmachen. So, aber die Haupttür sollte sein, positive Gedanken, positive Gefühle, positive Taten. Dann hat man das Gefühl, okay, ich bin wenigstens ein sauberer, klarer, guter Mensch, was auch immer passiert. Ich spiele nicht mit in dem Ganzen, sondern ich gucke, dass ich klar und sauber bleibe. So würde ich das machen. Also mache ich das halt.
Weise Worte. Michaela, ja. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr, sehr
vielen,
gerne.
Vielen, vielen, vielen Dank. War ein sehr schönes
und
Gespräch.
Und ihr könnt ja zu Hildes Haus kommen. Genau. Ihr könnt ja in unseren Tribe schon mal digital kommen.
Ja.
Und dann gucken wir mal, wo wir noch alle landen werden.
Wir haben auf jeden Fall den Link dazu auch unter dem Video. Ja. Dass ihr gut auffindbar seid.
Dankeschön. Ja. Also alles Liebe. Mach's gut. Bis dann. Tschüss.
Macht's auch gut. Bis bald. Tschüss.